Und ich finde das einfach super armselig. Ich würde nie auf die Idee kommen, im Leben nicht, irgendwo einfach unnötig so Groll abzulassen einfach. So, was stimmt denn nicht mit dir? Weil selbst wenn ich jetzt so aktiv bin und 20 Stories am Tag mache, das sind 2 Minuten von meinen 24 Stunden. Ich habe ganz viel geweint in der Zeit. Und ich könnte jetzt sagen, ich bereue diese 3 Jahre. Aber ich denke mir, nee, ich habe irgendwie voll was für mich mitgenommen. Nämlich das, was ich jetzt mache, auch zu schätzen. Auch jeden einzelnen Zuschauer, der mich supportet. Ich hatte wirklich Tage, wenn keiner im Haus war. Ich habe geschrien. Ist wirklich rausgeschrien und vom Kind nur gelacht. Und du verarschst deine eigene Psyche wie sonst was. Und wenn dann Leute schreiben, ja, ich hoffe, dir passiert dasselbe und bring dich um. Also es kamen wirklich harte Nachrichten.
Du hast ein Buch geschrieben, was jetzt rauskommt.
Ich möchte, dass Menschen, die vielleicht in so einer Situation sind, dieses Buch lesen und genau danach wissen, oh, das habe ich gebraucht.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kennt Jeder. Und meine heutige Gästin stand schon mit 15 Jahren vor der Kamera und inzwischen ist sie ein echter Alleskönner. Moderatorin, Sängerin, Influencerin, jetzt bringt sie auch noch ein neues Buch raus und ich freue mich sehr darüber, heute mehr davon zu erfahren. Herzlich willkommen, Aline Joost.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hallo.
Ja, schön, dass du da bist. Ich fand die Vorbereitung auf dieses Gespräch fand ich tatsächlich wahnsinnig kompliziert,
okay.
Weil ich dachte, boah, wo fangen wir denn an? Also du machst ja so viel, also denkst du dir manchmal selber, dass du sagst, ach du Scheiße, da habe ich das, wie soll ich damit zurechtkommen? Du bist ja auch noch Mama, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist auch noch ein Fulltime-Job.
Ja.
Wie schaffst du das alles?
Gute Frage. Also ich muss sagen, das Jahr 2025 war viel, weil es im Hintergrund lief. Also die Buchvorbereitung und das ganze Musikthema. Das fing ja eigentlich letztes Jahr im Frühjahr schon beides irgendwie parallel an. Aber dass das jetzt, das war so der Zufall, der es wollte, dass irgendwie parallel gerade beides auf einmal dann so kommt. Ne? Auch die ganzen, also die Buchveröffentlichungen und auch die Songs, dass die jetzt rauskommen, das kam jetzt so auf einen Schlag. Aber ich glaube, das ist ein großes Thema der Organisation. Was ist, da gibt's auch wirklich manchmal Tage, wo ich sag so, jetzt brauche ich mal wirklich für mich und dann nehme ich mir die Kleine, dann kommt das Handy weg. Wenn mein Mann jetzt nicht gerade bei der Feuerwehr ist, dann ist er auch dabei und dann tut das auch gut. Und genau diese Balance braucht man auch. Dann ist das wirklich Quality Time pur. Und ich habe auch andersrum auch genauso gemerkt, als wenn irgendwie so Phasen sind, wo ich nur vom Ringlicht stehe, um meine, sei es mal eine Phase mit Comedy-Videos oder irgendwas, ne, für Content halt eben produziere, da fehlt mir halt auch was. Und da ist dann auch eben das nicht mehr Quality Time, sondern dann hat man 24/7 das Kind um sich. Und ich habe das Gefühl, dass das sogar eigentlich ganz schön ist, wenn Mama dann irgendwie mal ein bisschen weg ist und dann komme ich nach Hause und ich freue mich riesig. Natürlich darf man nicht zu viel weg sein, muss immer im Rahmen bleiben, ne?
Als was würdest du dich denn selbst bezeichnen? Jetzt habe ich gesagt, Moderatorin, Sängerin, Buch geschrieben, Influencerin vielleicht auch. Aber als was bezeichnest du? Gibt es einen Titel für dich?
Da tue ich mich auch sehr schwer.
Ja, ne?
Ja, ich überlege auch immer wieder oben in meiner Bio auf Instagram oder auf TikTok, was schreibe ich jetzt genau da
rein? Was hast du gerade stehen?
Ich habe jetzt, was habe ich jetzt stehen? Gut, ich habe natürlich auch noch viel irgendwo Familiencontent zwischendurch, wobei ich meine Kleine ja nicht zeige, ich verpixel sie. Wenn sie mal vorkommt, ich sag mal, im Alltag, entweder habe ich einen Tag, wo sie viel mit Anteil hat, dann ist sie meiner Story von hinten zu sehen oder verpixelt, wenn was Lustiges entsteht, aber nie geplant so wirklich. Ne? Das ist mir auch wichtig. Deswegen habe ich da, glaube ich, noch Familie mit drin stehen. Moderation. Ich glaube, Sänger habe ich jetzt noch gar nicht so drin. Nee, noch nicht. Mir war auch irgendwie, ich mag meinen Satz, ich habe da drin stehen, herrlich, ehrlich, unperfekt. Und man darf ja nur eine gewisse Zeile an Buchstaben verwenden. Ich tue mich da schwer, das irgendwie wegzumachen. Aber ja, mal schauen. Ich bin da echt, da hast du einen guten Punkt angesprochen. Das ist für mich selber so ein Struggle. Als was genau bezeichne ich mich, ja.
Das mit dem herrlich, ehrlich, unperfekt ist tatsächlich ganz lustig, weil ich habe vor ein paar Tagen eine Story bei dir gesehen.
Ja.
Da hast du dich gefilmt, wie dein Mann neben dir schnarcht. Warum findest du es auch wichtig? Weil normalerweise würde man ja sagen, in dieser Welt musst du immer zeigen, es ist alles perfekt, es ist alles cool. Mhm. Warum zeigst du auch solche Momente? Warum ist dir das wichtig?
Weil das einfach das Leben ist. Und ich merke das ja auch an den Zuschauern, wie viele, also sowohl Männer als auch Frauen, die auch schreiben, oh wow, endlich mal jemand, der mir zeigt, dass ich nicht allein damit bin. Das ist dann zum Beispiel dann die Frauen. Männer schreiben dann, mach dir nichts draus, ich schnarche noch lauter oder so. Und da merkt man halt auch, dass den Leuten das gut tut, so reale Momente zu sehen. Also das zeigt ja auch, also es spiegelt mir wirklich das Feedback wieder, weshalb ich auch sowas immer ganz gerne mal einbaue. Es gibt Phasen, da geht das mal ein bisschen unter. Dann sage ich, nee, ich will wieder, also mir ist schon dieser Punkt Realität ganz, ganz wichtig.
Wie entscheidest du, ob du sagst, das ist eigentlich jetzt ein lustiger Moment, aber eigentlich ein privater Moment? Oder das ist ein Moment, den ich jetzt teile, weil das ist ja schon tatsächlich sehr privat. Du bist abends mit deinem Mann im Bett, es war irgendwie, weiß nicht, nachts 3, 4 Uhr oder so, irgendwie sowas. Und dass du sagst, ey, das zeige ich jetzt und das sehen jetzt alle. Also hast du da manchmal dieses im Kopf, soll ich das jetzt zeigen oder ist das eigentlich nicht ein privater Moment?
Also in erster Linie, wenn mein Mann mitgezeigt wird, dann weiß der immer Bescheid. Ich frage den vorher, ob das okay ist. Also das weiß der auch. Ich glaube, wenn es nach ihm gehen würde, wäre es dem völlig wurscht, weil ich zeige, aber da ziehe ich dann meine eigenen Grenzen. Und was mich selbst betrifft, ich bin so der Meinung, wenn ich Lust habe jetzt zu zeigen, also ich habe zum Beispiel, das mache ich mittlerweile auch wieder ein bisschen mehr, aber früher, ich bin total viel auch abgespackt in den Stories. Ich war einfach ich selber. Ne? Also nicht immer dieses, auch wenn ich in die Story quatsche, ich mache einen One-Taker und wenn ich einen Verhaspler drin habe, dann habe ich den drin, weil das jedem Menschen mal passiert. Und ich fange dann nicht an, das 3 oder 4 Mal neu aufzunehmen und da so ein Perfektionismus-Ding draus zu machen. Da habe ich das erst mal zu anstrengend, dann hätte ich wahrscheinlich nach einer Woche gar keinen Bock mehr auf Stories. Und ich habe auch von Anfang an so angefangen und auch gemerkt, ja, warum denn nicht? So bist du und entweder die Leute mögen dich so oder sie lassen es. So, da gibt es die 2 Punkte. Ne? Und entweder sie folgen dir dann oder sie lassen es.
Ich habe bei dir natürlich in den letzten Tagen noch ein bisschen mehr geguckt, um zu sehen, was du so gerade machst, auch für das in Vorbereitung für das Interview.
Ja.
Du machst ja schon sehr viel. Also du bist ja schon, ne, du glaube ich, täglich mindestens bestimmt 3, 4 Stories oder so, ja. Ne, mal schon. Oft wird ja gesagt, ey, das Leben eines Influencers, ne, ist irgendwie ist gar nicht so hart, die machen nur 3 Stories am Tag und dann irgendwie verdienen sie Geld damit. Und viele sagen dann, nee, das ist anstrengend.
Ja.
Wo stehst du da? Also ist das wirklich harte Arbeit oder ist das, ja komm, ich nehme einen Tag irgendwie 3 Stories mit auf und poste die. Also da kommen natürlich noch Reels und alles andere dazu. Aber wie anstrengend ist das?
Ich hab 2 Ansichten zu dieser Frage. Also auf der einen Seite ist es durchaus mehr als nur mal eben die Kamera draufhalten. Ich glaube, jeder, der auch irgendwie dann mal so in dieses Game reingerutscht ist oder mal mitbekommen hat, das ist schon mehr. Also es sind die Beschriftungen, das Schneiden der Videos, welche Themen man mal anspricht. Also da gehört ja auch ein bisschen Struktur hinter, ne? Was man so postet, wie möchte man sich präsentieren, was zeigt man. Dann ist dahinter noch die ganze Buchhaltung, also was Steuern betrifft und so, das darf man alles nicht unterschätzen und das frisst auch Zeit. Aber auf der anderen Seite bin ich sehr wertschätzend mit diesem Job, weil ich bin ja jetzt nicht einfach von der Schule aus Influencer geworden, sondern ich habe wirklich, meine erste Ausbildung war extrem belastend für mich damals. Ich war 16, ich habe Rechtsanwalt als Fachangestellte zuerst gelernt. Die habe ich auch durchgezogen, die Ausbildung 3 Jahre. Aber die war sehr, sehr schlimm für mich. Also ich tue mich immer sehr schwer, das Mobbing zu nennen, weil ich glaube, es gibt Menschen, die wesentlich schlimmeres Mobbing erfahren haben. Aber es hat schon angegrenzt, wo ich mich echt ganz, ganz unwohl gefühlt habe. Ich habe ganz viel geweint in der Zeit. Und ich könnte jetzt sagen, ich bereue diese 3 Jahre, aber ich denke mir, nee, ich habe irgendwie voll was für mich mitgenommen, nämlich das, was ich jetzt mache, auch zu schätzen, auch jeden einzelnen Zuschauer, der mich supportet, wertzuschätzen, dass er da ist, weil mir der Job, den ich jetzt mache, der macht mir absolut Spaß. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich nicht hinterm Schreibtisch 40 Stunden die Woche gehöre. Und ich habe auch gelernt, viel zu arbeiten. Dann habe ich eine 2. Ausbildung gemacht. Ich habe in der Zeit nebenbei auf einer Sonnenbank gearbeitet. Da hat man auch alles gesehen, was die Leute einem dahinter lassen. Also ich weiß schon, was es ist, anders zu arbeiten. Und der Job als Influencer ist einfach anders, aber ich würde nicht behaupten, dass er viel, viel einfacher ist. Was ich schön finde, ist, man kann, ich als Mama kann, wenn es rein um den Influencer-Job jetzt geht, ne, wenn man Moderation, den ganzen Kram jetzt weglässt, wo wirklich Termine anstehen, kann ich mich einfach super einplanen. Die Kleine geht morgen um 8 zur Schule, dann kann ich sagen, okay, ich trinke jetzt noch eine halbe Stunde Kaffee, bereite mich auf den Tag vor, mache dann 1 Stunde oder 1,5 Stunden Büroarbeit, plan dann meinen Content, mach dann 2 Stunden Videos, mach dann 1 Stunde. Also ich kann das alles so einplanen, dass ich sie selber zur Schule bringen kann, abholen kann. Und das ist halt super schön. Und deswegen gebe ich mir auch Mühe, da wirklich aktiv tagtäglich dran zu bleiben, ja.
Du standst ja schon, haben wir schon in der Anmoderation gesagt, relativ früh vor der Kamera. Mit 15 Jahren hast du deine ersten so Komparsenrollen gehabt. Mhm. War dir da schon klar, ey, eigentlich ganz cool, das will ich mal machen, oder war es da erstmal nur just for fun?
Ich war da ja so, wie alt war ich? Ich meine um die 16, ich will jetzt auch nicht lügen, aber ich meine, ich war da so um die 16 Jahre alt. Das ist entstanden, weil ich hab ja damals schon so ab und zu mal ich war in einer Schülerband, das war ja so ein Nachmittagsprojekt in der Schule, dann waren wir schon so auf Stadtfesten im Landschaftspark Norden Duisburg, also so kleine süße Auftritte, wo man von links nach rechts geschwenkt ist und seine Lieder gesungen hat, das kannte ich ja schon. Das hatte natürlich nichts mit Komparsenrollen zu tun. So, ich weiß es noch, meine Mutter saß damals auf unserem Holzklappstuhl in der Küche. Und da war das ja noch, da gab's ja noch gar nicht so das Internet in dem Ausmaß wie heute. Und da war das noch eine WAZ-Anzeige oder Rheinische Post, eins von beiden. Mhm. Ich glaube, das war Norddeich TV. Mhm. Wir suchen Komparsen. Ich so, hast du da nicht Lust zu? So, meine Eltern sind da voll entspannt, die haben mich noch nie in irgendeine Richtung so, wir wollen jetzt unser Kind bekannt machen. Da waren die gar nicht so. Aber die, meine Mutter wusste, dass ich immer, auch wenn wir vom Fernsehen standen, ich möchte es auch mal machen und so, ne? Ich merke es jetzt auch bei meiner Tochter tatsächlich. Das ist, wo ich immer Angst habe, dass Leute dann sagen, oh Gott, nee, die möchte, dass das Kind in ihre Fußstapfen tritt. Ja. Tue ich mich ganz schwer mit, muss ich sagen. Ja. Aber die kommt halt, was das angeht, 1:1 nach mir. Ja, und dann bin ich nach Köln, bin zu diesem Casting. Wusste gar nicht, worauf ich mich da eingelassen habe. Und dann ging das so los. Meine erste Rolle war damals witzigerweise bei den Schulermittlern als Schülerin. Meine erste Hauptrolle war wiederum dann die Lehrerin. Das ist ganz witzig, ja.
Und warum hast du dann gesagt, du machst eine Ausbildung als Rechtsanwalt Fachangestellten? Weil es ist ja sehr konträr zu dem, was der Job vor der Kamera ist. Also hättest du jetzt rückblickend, wahrscheinlich, ja gut, jetzt gerade wo du so sagst, die Zeit war nicht so geil, nicht irgendwas mit Medien und so. Ich weiß nicht, wie viel es damals schon gab, was man in die Richtung machen konnte. Aber warum hast du dich entschlossen, mal, ich probiere mal einen Bürojob aus?
Ja, also ich bin von der 10. Klasse, ich hätte Abi machen können, aber mein Kopf war damals so, oh, ich möchte jetzt schon Geld verdienen, so bin ich ehrlich, das war so mein Gedanke damals und habe mich halt auf ganz viel auf Gestalterin für visuelles Marketing beworben, bei IKEA und bei irgendwelchen, ich fand das mal ganz toll. Und dann gab immer das Feedback, ja, man braucht ja Abi dafür und ich weiß auch nicht, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ich glaube, das war auch eine Stellenausschreibung für Rechtsanwaltsfachangestellte. Und bei mir war damals im Kopf Hauptsache eine Ausbildung. Ich habe aber gar nicht fokussiert, dass ich das machen muss, was mir zusagt, was zu mir passt, was mir am Ende auch gefällt. Ne? Aber vielleicht war es auch irgendwo für die Entwicklung wichtig, dass ich sehe, es ist überhaupt nicht richtig, sein Leben lang das zu machen, was nicht zu einem passt. Wo man sich nicht mit wohlfühlt, wo man sich nicht drin gefördert und ja nicht drin aufgeht einfach in so einem Job.
Hast du dann direkt danach die zweite, das war zur Fitnesskauffrau, ne?
Sport
oder Fitnesskauffrau, ne?
Ja.
Direkt im Anschluss hast du dann gesagt, ich mach jetzt noch eine.
Ich habe mich noch während die Prüfungen vom Rechtsanwaltsfachangestellte waren, habe ich dann Sport- und Fitnesskauffrau und durch. Aber da sage ich auch mal, vielleicht war es dafür gut, weil Sport- und Fitnesskauffrau war schon voll mein Ding. Also das würde ich auch, wenn jetzt das ganze andere nicht mehr wäre, würde ich da schon wieder so zurückgehen, auf jeden Fall. Und diese Ausbildung hätte man nur machen können mit Abi damals. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Aber dadurch wurde meine erste Ausbildung als Abi angerechnet. Ja. Dementsprechend war sie dafür wiederum gut. Also alles hat immer so einen Grund im Leben, ne? Ja.
Und wie kam es dann dazu? Du bist dann ja, eigentlich krass, Schule war so der große Durchbruch, ne, als Schauspielerin. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Das war erstmal ein Pilot, wo du mitgemacht hast, ne?
Ja, das ist eigentlich auch eine ganz lustige, ja. Also krass, Schule, ich war bei Paloma TV, das ist ja die Produktionsfirma, ganz süß, also ganz tolle Firma auch, ich liebe die. Die haben damals ein Casting gehabt, das war locker 2-3 Jahre, bevor Krassschule losging. Mhm. Da war ich total random beim Casting. Und danach habe ich, glaube ich, mein dunkles Geheimnis einmal für die gemacht, so weiß ich auch nicht mehr, ein halbes Jahr später oder so, dann nichts mehr gehört. Und dann war ich bei Fitness First in Düsseldorf. Da habe ich nach meiner Ausbildung die ersten 4-5 Jahre dann gearbeitet als Service Consultant und auf der Trainingsfläche ein bisschen, aber hauptsächlich wirklich im Sales und Beschwerdemanagement. Und ich saß da jeden Tag an meinem Schreibtisch. Ich hatte zwischenzeitlich mal, wo Köln 50667 anfing damals, hatte ich eine Hauptrollenanfrage und die habe ich abgelehnt. Also da wusste man ja noch gar nicht, also ich wusste noch gar nicht, was Köln ist, das kam ja neu. Einfach so aus Vernunftsgründen. Jetzt hast du deinen ersten Job nach der Ausbildung, musst jetzt erstmal vernünftig deine Vita füllen damit. Und mir hat der Job auch Spaß gemacht, ne? Es war auch gut. Aber ich saß sehr oft in meinem Büro und habe daran zurückgedacht. Du hast das abgelehnt. Genauso wie eine Halbjahresrolle in Ibiza habe ich auch abgelehnt. Da habe ich ganz oft dran gedacht. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich nochmal die Chance habe, ich mache es einfach. Ich habe nur dieses eine Leben. Ne? Man muss auch dazu sagen, da war ich auch noch nicht Mama. Aber da war ich, habe ich es irgendwie immer bereut, dass ich das nicht gemacht habe. Und dann kam der Anruf für Krassschule. Hey, ich habe mir eine Rolle, die passt so wie die Faust aufs Auge. Und ich habe direkt Ja gesagt, aufgelegt. Und dann dachte ich mir, Shit, du bist ja schwanger. Ich habe voll vergessen zu sagen, dass ich schwanger bin. Ich war so im, oh, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube im dritten, vierten Monat oder so. Dann habe ich 5 Minuten später zurückgerufen. Ich so, ich habe was vergessen, so eine Kleinigkeit. Das war halt für das Pilot, ne? Es waren 4 Drehtage angesetzt. Ich bin halt schwanger. Also, oh, okay, ja, gut. Ich quatsch mal eben ab und dann ist nicht schlimm, machen wir trotzdem. Mhm. So, weil wir wissen ja auch gar nicht, wann es losgeht und so. Und man konnte das auch noch ganz gut vertuschen. Also ein Pilot im 4., 5. Monat siehst du das ja auch noch nicht so. Und dann, ich weiß nicht, ob das Schicksal es so wollte, weil es hieß dann eigentlich immer, wir haben das so im Juni gedreht, wenn, dann geht's im Juli los. Ging's aber nie. Und dann kam auch nie mehr was. Und wir haben eigentlich, also so 2, 3 Kollegen, mit denen ich dann auch beim Piloten war, ich muss sagen, dass wir auch wirklich nur 2, 3 von den 40 Mann oder 30, weiß ich jetzt nicht genau, die da waren, waren nur 2, 3, 4 die auch übernommen worden sind für RTL 2, für die Serie am Ende des Tages. Aber wir waren halt immer so ein bisschen im Kontakt. Und hast du was gehört? Nee. Aber irgendwann hörte das auch auf. Das ging dann so Juli, August, September und dann hörte das auf. Dann habe ich im November meine Tochter geboren. Und zum Ende meiner Mutterschutzzeit, also wirklich nach genau 8 Wochen, als wenn es so sein sollte, wie die Uhr gestellt, kam der Anruf, ja, krass, Schule geht jetzt auf. Ich so, ich musste erstmal kurz wieder so, was war das? So, das? So, ne? Und ich so, ach toll. Dann habe ich die Kleine, habe ich halt ein paar Monate gestillt und dann konnte ich das aber auch so ein bisschen planen, weil wir dann noch ein bisschen Zeit hatten, ein paar Wochen Zeit hatten, bis es losging. Ja, und dann kam das so. Ja.
Das heißt, wärst wahrscheinlich direkt nach dem Piloten losgegangen, hättest du es wahrscheinlich gar nicht machen können, ne?
Nee, ich hatte auch, und das haben, ich will mich jetzt da auch nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, es haben nur 10-20% der Frauen, vielleicht sogar weniger, so eine Symphysenlockerung in der Schwangerschaft. Mhm. Und ich hatte das, dadurch hatte ich immer so wie so eine Art Gurt. Da hast du das Gefühl, du läufst wirklich nur auf deinem Skelett. Also, als wenn du so zusammenklappst, kannst du so ganz kleine Schritte. Also ich hätte es nicht machen können. Ich hätte mich auch nicht danach gefühlt, ich hätte es 100%ig abgelehnt. Ja, zu 100%.
Glaubst du denn so an Schicksalssachen?
Total.
Also bist du so?
Ja. Also ich bin. Ich glaube, es gibt so eine breite Linie, in was so auch so Spiritualitäten so angeht. Mhm. Ich würde jetzt vielleicht nicht bei allem mitgehen, ich bin da jetzt nicht total in der Materie drin, aber so gewisse Dinge, dass Sachen im Leben, ja, Schicksal halt, dass man aus gewissen Gründen vielleicht, oder manchmal muss das passieren, damit man da hinkommt, man muss erst diesen steinigen Weg gehen, um das zu erreichen, so da glaube ich schon dran. Ich meine, ich habe meine ersten Rolle 30 Mark gekriegt. Ja. So heute sind viele, die sagen, ich schnipse mit dem Finger, scheiße, glaube ich, Schauspielern kann, Hauptsache ich komme ins Fernsehen und ich kann irgendwie Reichweite aufbauen. Das hat sich ja mit der Zeit so ein bisschen entwickelt. Ne? Dann will ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber da muss schon eine Leidenschaft bei sein. Man muss da wirklich irgendwie schon lange und von klein auf Bock drauf haben in die Richtung und nicht mal eben so, finde ich. Das ist schon wichtig, um da erfolgreich auch drin zu sein.
Wie war es denn für dich plötzlich hauptberuflich Schauspielerin zu sein?
Ach schön. Das ist ja wirklich so aus dem Nichts irgendwie gekommen. Aber ich hatte auch immer meinen Safe Space noch zu Hause. Ne? Also viele, ich weiß gerade nicht mehr, wie viele wir am Set waren. Ich gehörte auch eher zu den Älteren als Lehrerin. Ich war 27, 28, 29 zu dem ganzen Drehzeitpunkt. Und viele waren Anfang 20, sind teilweise auch extra nach Köln gezogen, haben WGs gegründet oder also waren halt dann wirklich in dieser Bubble. Und für mich war es so, ich bin zu meinen Dreharbeiten gegangen, habe das so als meinen Job gesehen und bin dann aber auch wieder nach Hause, habe da mein ja irgendwo auch noch Baby gehabt, ne? Das war ja noch ein Jahr alt. Und mein Mann, und das tat auch gut. Ich finde das, also ich verstehe, habe mich auch super gut verstanden und ich bin auch mal mit weggegangen und so, keine Frage, da haben sich auch Freundschaften entwickelt. Aber ich glaube, so eine gewisse Grenze ist immer ganz gut, bevor da irgendwie Dramen sich entwickeln oder sonstiges.
Was ich ganz lustig fand, ich habe so Aline Joos natürlich gegoogelt und habe dann Bilder und ich habe dich erstmal nicht wiedererkannt von den alten Bildern. Du hast ja schon eine krasse Wandlung durchgemacht. Das machst du auch sehr gerne, ne? Dass du dich dann immer sozusagen nochmal änderst.
Ja.
Ist das ein Vorteil, weil du natürlich jetzt dadurch einen speziellen Look hast und dadurch vielleicht auch besonders bist? Oder ist das auch mal ein Nachteil, weil man sagt, ja gut, dadurch komme ich vielleicht für die und die Rolle nicht mehr in Frage als Schauspielerin?
Ja, also die Tattoos sind mehr geworden, die Haarfarbe ist natürlich so, dass die größte Veränderung, also ansonsten habe ich eigentlich gar nicht so, meine Augenbrauen waren damals dünner, so typische Sachen. Klamotten war ich schon immer jemand, wenn mir ein Trend gefallen hat, habe ich den mitgemacht, wenn nicht, dann nicht. Aber gut, das waren ja auch noch dann andere, das ist jetzt auch schon, wann hat das, 2018, ja gut, das sind jetzt mal eben 8 Jahre. Ach ja, gut, da muss ich falsch rechnen, ist ja peinlich. Ja, ich glaube, also die Haarveränderung kam ja 2022. Das hat sich eigentlich ganz lustig ergeben. Ich wollte immer irgendwie rote Haare haben oder habe das öfter schon gedacht. Und dann gab es irgendwann die App, wo man sich die Haare so Haarfarbe ändern konnte. Mal gucken konnte, wie es aussieht. Dann habe ich just for fun 5, 6 Haarfarben über meinen Kopf gezogen und dann in so einem Post gefragt, so was findet ihr am besten? Man soll natürlich immer auf sich selbst hören, aber in meinem Kopf war ich schon eigentlich sehr rot, aber frag mal nach. Und dann haben auch alle, du hattest halt nochmal so die Bestätigung. Ja, und entweder ist es ja Hop oder Flop. Voll von diesem Blondbraun auf Rot kriegst du es ja auch nicht so schnell weg. Und ich dachte, Aline, ey, entweder findest du es danach total scheiße und du bereust es, aber ich bereue es kein bisschen. Ich denke auch nicht ansatzweise davon, wieder wegzugehen irgendwie.
Das heißt, du bleibst erstmal jetzt rot.
Ja.
Ja.
Und wenn der Moment kommt, wo ich sage, ich will, dann mache ich das halt. Dann bin ich halt irgendwie wieder blond. Aber es ist super interessant, wie unterschiedlich. Also ich habe das Gefühl, dass ganz andere Menschen, also in Blond wurde man von ganz einer ganz anderen Sparte an Menschen angeguckt als rothaarig. Das ist schon ganz interessant.
So meinst du von Männern oder was? Oder
ja, ich kann noch nicht mal beschreiben. Also ich kann noch nicht mal beschreiben, in welche Richtung. Mhm. Aber es ist irgendwie, es ist anders.
Ja.
Ich überlege gerade, ob man es irgendwie erklären kann. Ne, irgendwie nicht.
Wie fandst du deinen Mann?
Der findet super.
Ja. Ja.
Der findet super. Der ist ja generell, mag der das, weil ich, der mag diesen extrovertierten Look und so. Da hat er, der sagt auch immer, ja, zieh das. Also ich glaube, ich könnte im Rollkragenpulli hinlegen und jetzt zum Beispiel das Oberteil und ich sag, geh jetzt feiern, was sagst du? Dann sagt er, nimm das, sieht doch viel besser aus.
Mhm.
Das schätze ich auch total an dem, muss ich sagen, dass er da so, ja, auch sagt so, geh raus, zeig, wie du bist, mach und so. Das, glaube ich, ist nicht selbstverständlich.
Ja. Dann ging ja krass Schule weil irgendwann zu Ende. Da hast du noch in verschiedenen Serien, du hast bei Netflix noch bei einer Serie mitgespielt und so, ne? Kannst du dir das jetzt noch vorstellen, sozusagen voll hauptberuflich? Du machst ja jetzt inzwischen auch, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen später, Octagon machst du, ne? Du singst, hast ein Buch geschrieben, aber voll Schauspielerin als Hauptberuf, ist das noch, wo du sagst, ey, habe ich noch Bock, in der und der Serie mitzuspielen oder ist das jetzt erstmal vorbei?
Doch, also ich glaube, es kommt wirklich drauf an, also nicht so, dass ich mir jetzt die Rosinen picken wollen würde, aber wenn halt wirklich ein tolles Rollenangebot, würde ich mit Handkurs natürlich gerne nehmen, auf jeden Fall. Es kommt drauf an, wirklich was und ich müsste die Rolle auch lesen und denken, oh Gott, das fühle ich halt auch komplett, ne? Aber ich habe ja auch schon immer, ich habe ja auch so ein Eigenprojekt mal, haben wir zu dritt gemacht, das ist noch gar nicht draußen, aber wir haben da, also man würde niemals denken, wir haben das auch mal wo vorgestellt und gesagt wurde, Wahnsinn, macht da bitte mehr draus. Wir haben so ein, also da gibt's eine Folge, also die geht 30 Minuten, so eine Art Thriller, so ein Psycho-Game.
Mhm.
Und dadurch, dass es ein Drei-Mann-Projekt ist, hat man da jetzt nicht so eine große Erwartung. Aber wir sind selber super überzeugt davon. Meine Eltern sind zum Beispiel auch die größten Kritiker, die meinten, ey, da müsst ihr was draus machen, das ist super cool. Und jetzt sind wir da auch trotzdem noch dran zu sagen, weil uns gesagt wurde, mach da noch 3, 4, 5 Folgen draus und dann können wir es vielleicht mal als Streaming anbieten, weil das wirklich toll ist.
Ja, krass, das heißt, ihr habt völlig eigenständig auch gedreht, ja, geschnitten alles, und alles selber gemacht?
Ja.
Krass.
Ja, so ein Thriller mit, also ja. Möchte ich nicht zu viel verraten, kann man ja schon so von der Erklärung her, geht es wirklich darum, dass zwei Frauen mit einem Mann sozusagen das haben, aber es ist immer mit Flashbacks, ganz viel wird mit Flashbacks gearbeitet und ich kann das voll schwer erklären. Die Frauen sind im Endeffekt, geben sich gegenseitig die Schuld, aber der Mann ist ja gar nicht. Und dann ist es so ein richtig krank, also es ist wirklich krank. Mit Entführung, mit umbringen wollen etc. pp. Aber ich darf jetzt auch nicht zu viel erklären. Ja. Dann bleibt das Ende auch offen. Aber es zeigt so richtig, wie psychopathisch, also ich glaube nicht, dass es in dem wobei doch, es könnte schon realistisch sein.
Gibt alles, ne? Gibt alles.
Also wir waren selber überrascht, was am Ende draus geworden ist. Das ist schon ganz geil.
Das heißt, da hast du aber auch dann wahrscheinlich mehr gemacht als nur Schauspielerei. Also hast du auch in dem Buch mitgeschrieben und mehr sozusagen Producer-Tätigkeiten gemacht?
Ja, wir haben selber realisiert. Mhm. Also wir hatten, Dominik war unser Mann, der das Buch geschrieben hat. Und eigentlich sollte es nur für ein Showreel dienen. Mhm. Dass wir halt in einem halbstündigen Film wirklich zeigen können, dass wir psycho-angsteinflößend sind, dass wir aber auch weinen können, dass wir Ängste zeigen können, dass wir fröhlich sein. Also wir wollten eigentlich diese ganzen Facetten zeigen. Mhm. Das war der Hintergrund. Ja, und dann ist es halt so extrem daraus entstanden. Wir haben hier unterirdisch gedreht in der Oper in Köln.
Mhm, okay.
Ja, unter anderem. Und dann haben Jesse und ich haben das gemeinsam mit ihm, also wirklich zu dritt halt, alle die komplette Umsetzung. Er hat aber auch die Komposition, so was die ganze Musik im Hintergrund angeht, hat er gemacht natürlich, ne? Aber das Schauspiel und das Ganze vor Ort waren wir einfach zu dritt, haben es umgesetzt, ja.
Gibt's so eine Serie oder so eine Rolle, wo du sagst, ey, sowas würde ich gerne spielen? Also du hast jetzt eine Lehrerin gespielt, würdest du gerne so jetzt psychomäßig was spielen? Würdest du gerne Comedy spielen? Was würdest du gerne spielen?
Also ich sag immer, entweder wirklich, also entweder die Richtung Comedy ist so das auch, oder eine richtige Psycho-Alte in einem Thriller, die total gestört ist, wo ich mich so ganz krank reinversetze, wo wirklich jeder denkt, boah, ist die vielleicht echt so? Oder das ist ja das geilste Kompliment, was du eigentlich kriegen kannst beim Schauspiel, ne? Wenn die Leute wirklich denken, du bist so krank. Und aufgrund, also es ist auch in dem 30-minütigen Ding, weil ich halt auch große Augen habe und dann immer sehr viel weiß ist, wenn ich das, oh, ich liebe das. Das ist total gestört gerade, aber ich, also das macht mir schon Spaß, ja, tatsächlich.
Du hast ja auch so gesagt, bei der Krachschule hattest du auch irgendwie Leute, die dir Nachrichten geschrieben haben, weil die dachten, du bist wirklich Vertrauenslehrerin, ne?
Ja.
Und haben dir geschrieben, kannst du mir helfen, ne?
Ja. Ja, da wurden ja schon viele Themen auch. Also es war halt viel, viel trashig, die Serie an sich, ne? So viel Witziges. Aber auch, es wurden viele Themen auch aufgegriffen, ne? Ob das Thema Mobbing, Ritzen. Also, und da war ich ja irgendwann an dem Punkt als Vertrauenslehrerin immer diejenige, die das mit den Schülern dann in dem 1:1-Gespräch. Und ich muss auch sagen, das hätte ich nie gedacht, aber ich habe total viel aus den Drehbüchern mitgenommen, für mich auch. Auch jetzt, was der Umgang meiner Tochter umgeht, das hätte ich nie gedacht. Das ist ja schon so ein, man lernt ja die Texte oder den Inhalt, man liest den und auf einmal ist man viel schlauer in dem Bereich, weil man das halt für den Job im Schauspiel eigentlich lernen musste, aber nimmt das natürlich auch privat mit. Und das ist ganz geil eigentlich im Nachhinein. Das war ihm zu der Zeit gar nicht so bewusst. Ja.
Und du moderierst gerade auch Octagon. Wie bist du dazu gekommen?
Wenn ich dazu mal ganz kurz so ausholen darf.
Ja, natürlich.
Sehr ich habe damals, Dezember 2018 habe ich TikTok angefangen. Mhm. Nur für das Thema Moderation eigentlich.
Weil also, du gerne in den Bereich wolltest,
ja,
sozusagen?
Ja, okay. Wir waren bei, ich glaube, wann war das? September 2018 kam ja einmalig wieder in RTL, auf RTL 2 The Dome zurück. Mhm. Und da sind wir dann damals mit ein paar vom Krachschule-Cast dort gewesen. Und dann habe ich den Producer gefragt, da waren Lisa und Lena, diese ganz bekannten Zwillinge, TikToker-Zwillinge. Mhm. Ich glaube, die leben jetzt auch in Amerika. Und ich bin gar nicht mehr im Game, was mit denen ist. Aber die standen da unten und haben moderiert. Und dann habe ich gefragt, wer sind die und warum moderieren die da? Und dann war die Antwort, ja, das sind erfolgreiche TikTokerinnen. Und ich so, ja, okay, also wenn die deswegen jetzt da unten stehen und moderieren, habe ich mir halt am nächsten Tag TikTok gemacht. Ich hatte nach einer Woche 100.000 Follower. Ich habe zu einer richtigen Zeit auch angefangen, muss ich sagen.
Was hast du denn als erstes gepostet, wenn ich zwischenfragen darf? Was war
ja, da? Also da damals, zu der Zeit, waren wirklich noch diese Lip-Sync-Videos, viel witziges Comedy. Ich habe viel hier Caroline Kebekus nachgemacht und Martina Hill und so. Das war damals noch so voll dieses Ding. Mhm. Es hat sich ja mit der Zeit, auch Corona, glaube ich, kam ja der übelste TikTok-Hype, ja. Ich habe wirklich zu einer richtigen Zeit angefangen, wie eine Shereen David oder Dagi B zu richtigen Zeit mit YouTube angefangen haben, ja. War es bei mir TikTok. War auch ein riesen Motivation natürlich auch bei mir da, dadurch, dass der Wachstum so schnell ging. Und das Lustige ist, dass die erste Moderationsanfrage damals von TikTok selber kam dann. Also die wussten ja nie, dass ich das deswegen gemacht habe. Und deswegen ist auch wieder so die Ironie des Schicksals, fand ich. Ja. Ich habe das irgendwie auch ein paar Mal im Leben halt bewiesen bekommen, warum ich daran so glaube. Das war das TikTok-Event in Berlin. Und ich habe noch keinen blassen Schimmer an also ich habe das noch nie gemacht, nie gelernt oder so und durfte dann da auf der Bühne und das war ja wirklich groß, ne? Da stand dann im Publikum vor mir, weiß ich noch, Senna und Ray Gavi und ich so, warum stehe ich hier oben? Und das fühlt sich wie ein Fehler an, aber ich fand es total toll natürlich, ne? Das war eine schöne Chance auf jeden Fall, da bin ich auch TikTok dankbar für. Dann habe ich, das war damals noch, wie hieß RTL Plus vorher, TV Now. Mhm. Da mal eine Kleinigkeit auch so mit An- und Abmoderationen, Spiel mit Schauspielern hier, mit Dennis Moschito und mit Serkan Kaya für die KBV-Serie zum Beispiel. Also so diese kleine Erfahrung hatte ich. Und dann, Octagon war tatsächlich, dass sie mich über Instagram angeschrieben haben. Aber die wussten das ja auch nicht. Also die hatten da gar keine Ahnung von, haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann haben wir einen Call gemacht und ich sehe alles immer als Herausforderung und es gibt nichts Schöneres, als auch mal von diesem Safe Space, vom Ringlicht wegzukommen, weil da habe ich auch irgendwann, fühle ich mich unterfordert. Es ist nicht so, dass ich nichts zu tun habe, aber es fühlt sich für mich nicht, ich brauche mehr, so Aline, sei jetzt um 10 Uhr da, ich will eine Dispo haben, ich will arbeiten, das braucht man auch und das fehlte mir einfach auch, wenn ich nur selbstständig zu Hause hockte, ne? So, man kann das zwar selbst in die Hand nehmen und sagen, ich hole mir jetzt einen Kameramann und gehe da, weiß ich. Aber irgendwie, ja. Und dann haben wir einen Call gehabt. Das war 2023. Und dementsprechend bin ich jetzt seit, im vierten Jahr für Octagon schon, ja. Nur damals war das noch nicht so groß. Das ist ja erst mit der Zeit gekommen.
Ja, es entwickelt sich voll geil, ne? Das ist voll krass, ne? Also früher war das ja so ein bisschen Nische und man konnte es auch nirgendwo richtig sehen, weil eigentlich viel zu gefährlich und so.
Ja,
und
ja.
Jetzt so langsam findet das seinen Weg auch ins lineare Fernsehen. Hattest du denn irgendeinen Berührungspunkt mit Kampfsport oder dachtest du, ach du Scheiße, ich muss jetzt erstmal lernen, wer ist und wer was macht und wer gegen wen kämpft und ich kenne die alle gar nicht? Oder ja. Warst du da schon so kampfsportaffin?
Jein, also... Gut, das Fitness-Thema an sich war mir ja schon alles bekannt, wovon ja auch Kampfsportler viel machen, ne? Was diese ganzen High-Intensity-Intervall-Trainingsprogramme und so angeht. Aber ich habe lediglich mit meiner Mutter immer Boxen geguckt schon, weil sie es schon immer mit meinem Opa gemacht hat. Aber das war es eigentlich schon. Das heißt, ich war schon total, ich wurde echt ins kalte Wasser geschmissen, was manchmal aber total geil ist, ne? Also ich lieb's halt irgendwie auch. Ich hasse es in dem Moment. Danach denke ich mir, oh, es war richtig so, das musste so sein. Hab dann eine Liste bekommen mit den ganzen Fightern und ich konnte die erstmal alle gar nicht auseinanderhalten, weil wenn dann jetzt irgendwie, doof gesagt, ne, so wie so ein Stilideffekt, du siehst nur so tätowiert, dann haben vielleicht 5 von denen ein Bart oder auch nicht oder 3 haben eine Glatze und du musst erstmal... Auch geil, so das. Ja, genau. Nein, aber es ist super schwierig,
ja, glaub ich, ja.
Wenn du dann die nicht kennst und dann da 20 Leute hast. Aber gut, es hat alles immer funktioniert. Man darf sich das ja auch nicht so anmerken lassen, wenn man da aufgeregt ist oder ich fand's total geil. Das erste Event war in der Festhalle in Frankfurt und ich bin dahin, hatte keinen blassen Schimmer. Die waren aber auch alle super nett, ne? Ich muss sagen, Fighter sind auch sehr unterschiedlich. Manche sind dann halt total offen, manche sind sehr, die gucken dich dann nicht einmal im Interview an. Was nicht schlimm ist, was aber für mich in dem Moment manchmal sehr verunsichernd sein kann. Ne? So, aber manchmal ist es auch einfach, dass die nicht Kamera, also am Anfang noch irgendwie so, ich weiß, also du merkst das, manche haben schon voll die Kameraerfahrung und sprechen dann eher in die Kamera oder so, unterschiedlich. Und das ist auch vollkommen okay, soll jeder machen, wie er will. Da muss ich halt lernen, als, wie sagt man, Interviewpartner damit klarzukommen, das ist super. Und das muss ich dann auch lernen, ja.
Hast du das manchmal, dass du dann jetzt aufgrund der Erfahrung dann schon weißt, ah geil, der Kämpfer, mit dem komme ich eigentlich ganz cool, auf den freue ich mich. Und bei dem einen denkst du dir auch, nee, jetzt muss ich dem wieder, der wird irgendwie wieder keine richtigen Antworten geben. Und da muss ich aber auch irgendwie durch.
Ich muss sagen, mögen tue ich sie echt alle. Uh-huh. Alle auf ihre Art. Aber natürlich, das ist ja normal, ne? Also entweder vibet es zwischen Menschen besser oder schlechter. Und wenn man auch merkt, und das hat, dann hat das ja auch nicht unbedingt mit mir zu tun, dass es gibt auch Leute, die haben einfach keinen Bock auf ein Interview und irgendwo kann ich es nachvollziehen. Die stehen vielleicht gerade auch kurz vorm Kampf. Jeder bereitet sich unterschiedlich vor. Dem einen macht es überhaupt nichts aus, dass er vorher noch 50 Interviews gibt. Und der andere braucht halt wirklich seinen Fokus und will sich auf sich konzentrieren. Und dann merkst du den auch an, so, dass die Anspannung und alles, ja. Also klar gibt's da, aber nie aus persönlichen boshaften Gründen, sondern weil ich weiß, okay, mit der Person wird's halt auch wieder witzig, ne? Ja, das kann man schon sagen.
Ja, hi. Ich muss einmal ganz kurz das Gespräch unterbrechen. Und zwar habe ich eine kleine Bitte an euch. Ihr könntet mich und auch diesen Podcast wahnsinnig unterstützen, indem ihr einmal den Kanal abonniert, kommentiert, wie euch diese Folge gefällt. Und natürlich auch gerne ein Like hinterlässt. Das würde mir wahnsinnig helfen, beziehungsweise auch dem Podcast, um sozusagen weiter zu wachsen. Und ja, dafür wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Und jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit der Folge. Was würdest du denn gerne mal moderieren? Also wenn du jetzt sagen würdest, wo willst du gerne hin mit deiner Moderation?
Ja, also ich fände es, ich bin ja super lange schon vergeben. Und ich fände es total interessant. Ich hatte witzigerweise auch für so eine Art von Produktion mal, es war nicht das Gleiche natürlich, aber eine Anfrage, das musste ich aber ablehnen, weil es halt so weit im Ausland war und über Wochen hinweg ging. Mhm. Und wenn ich weiß, etwas geht 2, 3 oder 4 Wochen, bin ich da voll fein mit. Aber wenn das über 2, 3, 4 Monate ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, es wäre Türkei und teilweise auch in Amerika gewesen. Da habe ich das kriege ich nicht gehandelt dann mit dem Kind, aber so ein paar Wochen schon. Und dann fände ich es total toll, weil für mich sind Dating-Formate ja alle raus, ne? Aber ich fände es total geil, so ein Dating-Format zu moderieren, aber gleichzeitig auch, ohne jetzt fies zu sein, aber so durch die, ich stelle mir dann so eine Villa vor und da durch die Villa zu gehen, auch zu sagen, so ein bisschen Katz-Maus-Spiel zu machen. So, ey, bist du sicher mit dem, zu beobachten, hinter den Kulissen zu beobachten und dann so zu sagen, nee, das ist eine Red Flag, will ich die Finger von lassen. Und so ein bisschen auch für Clinch zu sorgen, aber Auf witzig, weiß ich jetzt nicht. Also vielleicht hassen mich die einen dann dafür, die anderen lieben es wiederum, weil es unterhaltsam ist. Aber so die, so eine Moderation, die gleichzeitig ist man aber auch so, so wie die, ich bin ja sozusagen ewig in der Ehe, hab alles durch, sag ich mal, und kann da jetzt Tipps geben, lass da die Finger von, mach da nicht, mach da das. Das habe ich immer so manchmal in meinem Kopf tatsächlich, ja, muss ich ehrlich sagen.
Das geht ja auch relativ schnell. Ich habe ja mal Promi Big Brother gemacht, da in den Kulissen. Und das kriegst du relativ schnell. Dann hast du die 24 Stunden die ganze Zeit die Kameras und dann bist du ja sofort, ah, der Match mit dem und so, obwohl das ja nicht mal ein Dating-Format ist, aber du weißt sofort, okay, der und da bandelt sich eine Geschichte an und da passiert das. Aber das wäre doch eigentlich, also Dating-Formate gibt es doch. Also bewirbst du dich auch selbst aktiv oder sagst du, nee, ich mache ja schon und die sollen dann auf mich zukommen?
Ich bin ehrlich, ich habe mich jetzt noch nicht aktiv beworben. Nee. Tatsächlich nicht. Aber nicht, weil ich denke, oh, das kommt schon auf mich zu. Das hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Nicht, dass das so
anders ist. Du hast ja auch nicht wenig zu tun, ne?
Ja, also man denkt halt daran, oh, das wäre schön. Aber ich weiß manchmal auch gar nicht, wo ich mich dann melden kann. Also ich glaube, das ist oft so ein Thema im Leben, dass man gar nicht weiß, welchen Strohhalm greife ich, um da überhaupt richtig den Anschluss zu finden. Ne? Mit wem muss ich da sprechen? Das ist, glaube ich, wenn mir jetzt jemand sagt, guck mal, schreib da eine Mail, ich mach da eine Bewerbung, wie ich sagen, alles klar, mache ich. Setz mich abends hin, die Kleine pennt, Ringlicht auf und hallo, da bin ich. Ich stelle mich vor und ich würde gerne. Ja.
Und als wäre alles nicht genug, singst du auch noch. Auch schon seit 4 Jahren, ich glaube 2022 oder so, kam, glaube ich, die erste Single, ne? 4, 5 Jahre, ist das richtig?
Mitte 21 kam die erste Nummer, wobei ich damit auch nur angefangen habe, weil ich im Dezember 20 so ein Charity-Projekt mitgesungen habe. Mhm. Diese Halleluja-Weihnachtsversion, da wurde das alles an so einem Kinderhospiz, glaube ich, nicht Kinderheim. Ich habe gerade überlegt, ob Kinderhospiz oder Heim. Und da habe ich mitgemacht mit Darwin Herbrüggen, das war ein DSDS-Gewinner. Mhm. Marc Terenzi war dabei, waren einige bei. Auch da ging es auch gar nicht unbedingt darum, dass Detlef Steves zum Beispiel auch, ist jetzt auch kein Sänger, aber da haben wir das alle so gemeinsam gemacht, einfach für einen guten Zweck. Aber durch diese Studioerfahrung und hab mir gesagt, hör mal, du hast du nicht mal Lust und meinst du nicht und solltest du mal und dann hatte ich ja meine kleine Schülerband-Erfahrung, ne? Und dann hat das so ein bisschen angefangen, ja. Das erste Lied dann und die anderen drei waren ja alle, also die ersten vier waren ja alle so in Richtung Pop, teilweise minimal in Rap angehaucht, aber das sage ich ganz vorsichtig, ne? Und hat auch super viel Spaß gemacht. Und dann kam das Thema mit den Ballermann-Songs. Mhm. Da hat der Marcel, der das mit mir macht, also mein, nur in meinem Musikmanagement, also mein Social Media mache ich tatsächlich komplett selbst und er kümmert sich darum, dann bin ich ja bei Universal auch und der hat auch nicht locker und ich bin ihm auch dankbar dafür, weil manchmal braucht man das so ein bisschen. Er kam dann 2023 schon auf mich zu mit auch und sagt so, es passt halt super zu dir, kannst das nicht vor und es hat immer unabhängig voneinander Leute zu mir gesagt. Und irgendwann fängst du an nachzudenken, ne? Ob das jetzt Leute aus der Musikbranche waren, die das zu mir gesagt haben, oder auch privat. Boah, das ist so, auch wenn wir mal dann privat auf Malle waren, ey, da musst du umhin, das passt so zu dir. Das kriegen bestimmt immer mal Leute irgendwo gesagt, dann bin ich die Einzige so, das kann ich mir schon vorstellen. Aber irgendwann macht das dann schon was mit einem. Und 23 habe ich das Ganze dann doch an Nagel gehangen, weil ich muss sagen, alles, was ich im Leben mache, muss ich zu 100% fühlen. Und ich war in der Zeit einfach noch nicht bereit. So, es war gerade mal ein Jahr her mit meinem Mann. Ich habe das noch nicht gefühlt. Ich musste erstmal wieder so komplett bei mir selber ankommen. Da also der jetzt irgendwie auf der Bühne zu stehen und Ballermann-Songs singen, war noch nicht, habe ich mich einfach zu der Zeit nicht gesehen. Auch wenn ich es eigentlich cool finde und das genau mein Ding ist, muss es ja irgendwie zu 100% auch bei dir passen. Du musst dann 100% dahinter stehen und Bock haben. Sonst brauchst du so halbe Sachen erst gar nicht anfangen. Ja, und 2 Jahre später, also Anfang 25 dann, haben wir nochmal gesprochen, dann kam ich nochmal mit ihm ins Gespräch. Und das Witzige ist daran aber, dass ich wirklich ein paar Wochen vorher das erste Mal daran gedacht habe, boah, jetzt ist so eine Zeit, da könntest du es echt mal machen. Mhm. Ich war ja auch ein Jahr vorher auf Mallorca, also nicht am Ballermann, aber ich habe so eine Hypnosereise für ein paar Tage gemacht, um so gewisse Themen aufzuarbeiten, die während des Schicksalsschlags so in mir passiert sind. Das hat auch sehr, sehr gut geholfen, weshalb ich dann auch wirklich danach mich nach und nach wieder aufgestellt habe. Und dann rief er halt auch, und ich hätte, glaube ich, auch wieder nicht von mir aus angerufen. Das ist auch wieder so dämlich halt eigentlich, ne? Ja. Aber er rief an, als hätte das telepathiert so ungefähr. Ja, und da habe ich gesagt, weißt du was, ich habe tatsächlich die letzten Wochen dran gedacht. Einfach mal machen, komm.
Auch wieder Schicksal, ne?
Ja, ich sag, wir machen einfach. Drauf geschissen, ohne nachdenken. Ich möchte einfach jetzt mal, ich hab Bock. Mhm. So, und da war auch das Feeling da, dass ich Bock habe und das machen möchte, ja.
Und du warst jetzt auch auf dem Ballermann, hast schon ein paar Mal gesungen?
Ich habe jetzt beim Opening im Bierkönig bin ich aufgetreten, ja.
Wie war's?
Es war geil. Also ja. Die Bude war voll, die Leute waren toll, war natürlich super aufgeregt, ne? Und ich bin schon immer so ein bisschen perfektionistisch, dass ich sage, das kann ich noch besser machen, das kann ich noch besser. Aber man muss ja auch realistisch sein. Es war jetzt mein zweiter Auftritt insgesamt und dafür bin ich super zufrieden. Ja.
Aber das ist so die Richtung, wo du sagst, da baue ich jetzt weiter auf. Also ist das so die Musikrichtung, die du jetzt gefunden hast? Du hast jetzt auch gerade, Malleluja heißt, glaube ich, die aktuelle Single, ne? Die ist jetzt gerade rausgebracht. Ja. Das heißt, ist das so, wo du sagst, ey, da baue ich weiter auf, das bringt mir Spaß?
Ja, ich würde jetzt ja nicht, also ich fange das ja nicht an, um es jetzt direkt wieder aufzuhören. Na, also ich glaube, wir haben jetzt natürlich in diesem Jahr, das war jetzt mein vierter Song, was schon eigentlich viel ist für den Zeitraum, aber es war einfach, um erstmal aufzubauen und dann geht man da auch ja, dann muss man jetzt nicht permanent irgendwie, das finde ich dann auch zu viel, ne? Man darf es nicht übertreiben, jetzt rund um die Uhr einen Song rauszuhauen. Die vier sind, und ich bin auch super dankbar, dass ich hier das Feature mit einem Klausi und Markus Becker, die sind in der Szene ja wirklich sehr, ich glaube 20 Jahre sogar, mindestens, drin. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mit denen da zusammenzuarbeiten, ja.
Wie schwer ist es, da reinzukommen? Weil da gibt es ja, glaube ich, super viele Künstler, ne, die irgendwie Ballermann, irgendwie da will ich spielen, auf Malle will ich spielen.
Ja.
Wie schwierig ist es, da überhaupt erstmal reinzukommen?
Ich wollte zwar auch, aber ich muss das auch ehrlich zugeben, es kam, also ich weiß, dass viele ganz viel dafür tun. Das ist auch super schön und ich finde, das muss man auch irgendwie pushen, umso mehr Arbeit Menschen da reinstecken, seinen Traum zu verwirklichen, umso eher sollte man auch wirklich die Leute supporten und unterstützen. Und bei mir ist es natürlich, ich habe mit Universal, dadurch, dass ich da gesigned bin, natürlich eine große Stütze automatisch mit. Ich gebe einfach Gas, auch in meiner, also ich bin ja auch aktiv, ich mache zu jedem Song auch meine Promo und mach da mein Ding und wie war die Ursprungsfrage nochmal?
Ob es so schwierig ist, da reinzukommen grundsätzlich auf den
Ballermann und so. Ich glaube, es ist schwierig, sich dort hinzustellen und sich zu beweisen und nicht auch, also auch ernst genommen zu werden in der Szene. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Hätte ich 23 angefangen, wäre es vielleicht sogar einfacher gewesen, aber jetzt ist vorbei, drauf geschissen auf gut Deutsch. Ja. Ist jetzt so, dass ich, und die ausgerechnet dieses Jahr, ich weiß nicht, ob letztes Jahr auch schon so war, ist natürlich ganz viel, dass so gesagt wird, ja, jeder versucht jetzt in diesen. Ich muss sagen, ich habe keine Angst gehabt davor, aber habe schon irgendwie gerechnet, dass mal hier und da jemand sagt, oh, jetzt probiert ihr auch Ballermann, aber ich habe tatsächlich durchweg positives Feedback und das ist ganz schön. Das ist, wer fände das denn nicht schön, ne? Muss ich zugeben, das ist dann schon ein tolles Gefühl, dass die Leute das ja, schön aufnehmen. Ich glaube, weil die eben auch sehen, dass es zu mir passt, weil es authentisch bei mir ist. Ja? Und nicht so aus der Hüfte gekreist, ich mach dann jetzt mal Ballermann. Nö, ich habe schon immer mal gerne da Urlaub auch gemacht, also über die Jahre hinweg, in den letzten 15 Jahren. Und bin jetzt nicht zum Trend dahin geflogen, nur um irgendwie meinen YouTube-Vlog aufzunehmen. Und weißt du, so, ja. Und das, glaube ich, merken die Leute schon, ja.
Die Saison geht ja jetzt so richtig los. Das heißt, hast du noch ein paar Auftritte? Also ist da schon was geplant auch noch dieses Jahr?
Ich weiß gerade gar nicht, wie der Stand ist, was Mallorca angeht. Mhm. Da sind jetzt die Gespräche und so. Ich habe jetzt beim Open Beats in Nürnberg einen Auftritt im Juli. Da freue ich mich riesig drauf. In Kempen bei Playa Fieber. Was war noch dabei? Oh Gott. Warte, da war noch was. Ey, ist voll gemein, wenn ich so eins vergesse. Nein, das ist ja nicht viel. Also es baut sich so langsam auf, aber ich glaube, es ist auch gut. Also wenn es nicht zu aus dem Nichts zu viel, glaube ich, muss mich da auch mit auch was die Kleine betrifft. Ich könnte jetzt nicht anfangen mit jeden Tag irgendwie Auftritte. Da muss alles im Rahmen sein. Und so, dass es mir auch Spaß macht und nicht überschwappt in, ich fahre zu einem Auftritt, habe eigentlich gar keine Lust, weil ich gerade an mein Kind denke. Und es muss eine ganz gesunde Balance sein, damit ich das auch langfristig Spaß dran habe. Ja, und das Open Air am See im Juli. Das moderiere ich. Da führe ich die Interviews mit den Künstlern. Das habe ich letztes Jahr auch schon gemacht, weil da stand ja auch, das Programm steht ja auch teilweise schon ein Jahr vorher, muss man dazu sagen. Ne? Da kommen wir jetzt nicht überall so reingeswitcht, aber ich freue mich natürlich. Ja.
Und du hast gerade kurz von angesprochen, Schicksalsschlag, das ging wahrscheinlich um die, für die es nicht mitbekommen haben, um die Erkrankung deines Mannes. Dein Mann war mal schwer krank, ne? Vor einigen Jahren, ne?
Ja.
Genau. Da habe ich gegoogelt und dann steht, kommt sofort so ein Bildartikel, den du wahrscheinlich kennst. Aline Joos verlässt ihren Mann, weil er krank ist.
Ja, das war hirnkrank, haben sie auch noch
gesagt. Hirnkrank, ja.
Das war, also die Bildüberschrift war, ich fand es einfach uncool, weil es erstens ja nicht der Wahrheit. Ich weiß, dass Überschriften von der Presse aufgrund von Clickbait ist ja normal. Die Leute sollen das anklicken, aber die wenigsten lesen das ja in so einem Moment. Und ich sag immer, wenn man jetzt was schreibt von wegen, was weiß ich, sind die Brüste von der und der Person echt oder unecht, da kann man ja mit leben. Das sind so typische Themen. Ich finde aber bei so sensiblen Themen, bei einer Erkrankung, tue ich mich dann schwer. Und ich fand es in dem Moment super unfair. Also wenn man das gelesen hat, dann waren das ja auch meine Worte. Ne? Ich habe ja ein Interview geführt, um Gottes Willen, das kann man jetzt nicht sagen. Aber die Überschrift war schon sehr hart, weil jemand, der mich dann nicht kennt, und das war auch damals wirklich das Zielbild, denk natürlich, also ich würdest du dir wahrscheinlich auch vorstellen, okay, der Mann kommt ins Krankenhaus, ist auf Intensivstation, scheiße, wird mir zu anstrengend, ich verpiss mich jetzt mal. Und ja, so liest sich das
richtig.
Und das ist halt einfach, entspricht ja nicht der Wahrheit. Es war, ging im Juli los, er war über 3 Monate im Krankenhaus, ich war jeden Tag und das war schwierig, weil eigentlich, es war ja Corona-Zeit und ich war trotzdem, es war schon alles ein bisschen entspannter, glaube ich, auf jeden Fall war eigentlich diese Stunde Besuchszeit. Dadurch, dass aber super viel Personalmangel und dies und jenes, die waren dankbar, dass ich da 5-6 Stunden geblieben bin. Und ich war jeden Tag da und habe wirklich mir so den Arsch aufgerissen. Und das gerne. Ne? Also das habe ich vom Herzen gerne gemacht. Ich will da jetzt auch kein Lob für. Es geht nur darum, dass ich einfach wirklich alles gemacht habe. Und dann ist es, mein Mann ist mir auch super dankbar dafür. Der weiß das auch und der schätzt das auch. Und das wir zeigen uns das ja auch gegenseitig. Und dann merkt man auch schon, dass was macht. Und als die Trennung war, da hat er schon wieder bei der Feuerwehr gearbeitet. Mhm. Man kann sich ja vorstellen, dass er zu dem Zeit, wenn du wieder bei der Feuerwehr arbeiten darfst, dann ist er nicht mehr, weißt du, ne? Ja. Das hatte andere Gründe, die ich auch öffentlich nicht erzählen mag. Das hat nichts mit anderen Partnern und Sonstiges zu tun, sondern das ist ein Schutz auch von ihm, von mir. Und das geht auch keinem was an. Mhm. Und diese Trennung hat uns unheimlich gut getan. Wo wir heute sagen, diese 4 Monate knapp waren total wichtig, weil jeder eine Art Selbstfindung auch brauchte. Er musste echt klarkommen wieder. Ich habe auch mich selbst total verloren. Wenn du, ist ja auch ein Thema im Buch, wenn man halt so lange Zeit in so einem Autopilotmodus funktioniert. Und ich würde es ja auch immer wieder so machen. Nur würde ich eher anfangen, wieder auch mich nicht zu vernachlässigen. Weil man merkt schon, dass das einen, gerade mit meiner Tochter war 4 Jahre alt. Mhm. Und man spielt dem Kind die ganze Zeit was vor. Damit es nicht anmerkt, dass du weinst, eigentlich traurig bist und eigentlich, ich hatte wirklich Tage, wenn keiner im Haus war, ich habe geschrien, ist wirklich rausgeschrien und vom Kind nur gelacht und du verarschst deine eigene Psyche wie sonst was. Und das kommt dann irgendwann, das ist wie so ein, weiß nicht, wie so eine Kurve und dann kommt ein Knall und es war, und dann damit, das meinte ich auch in diesem Artikel, kann man auch lesen, und was man aber dann nicht so versteht, wenn man das nicht erklärt, dass ich einfach gemerkt habe, ich wollte nicht so eine Mutterrolle übernehmen. Ne? Mhm. Es ist ja immer noch mein Ehemann. Und wenn du aber so eine schlimme Zeit hast, wo du ums Leben bangst und dann fängst du an, so zu tätscheln oder Angst zu haben, mein Gott, der arme Mann, der geht raus und ich heul dann rum und hab Angst, dass er wieder, weißt du, ich hatte immer dieses Szenario im Kopf. Der ist ja damals wirklich einfach umgekippt dann im Krankenhaus und dann war so vorbei eben. Und das muss man dann erstmal begreifen, dass das jetzt nicht so schnell, also dass du jetzt nicht immer in dieser Zukunftsangst leben darfst, dass er jetzt mal eben so umkippt. Aber das hatte ich halt. Ne? Und ich habe gemerkt, dass es tut ihm ja auch nicht gut. Er muss auch wieder für sich wieder, und das meinte ich mit der die Trennung tat gut. Ich hatte einen Grund, ihn gehen zu lassen. Also er konnte machen, was er will. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, dieses Erdrückende, ich bin verantwortlich, wenn was passiert. Das hat mich so erdrückt und kaputt gemacht, dass das einfach wirklich gut war. So dämlich das klingt, aber man muss erstmal in dieser Haut stecken, um das verstehen zu können, nachvollziehen zu können.
Ja, absolut, absolut. Großen Respekt erstmal dafür. Hast du aber selber was gelernt, was so dein Umgang mit Presse anging? Weil ich meine, du, also so wie ich es gelesen habe, hast du auch gesagt, du hast ja mit denen ja gesprochen.
Ja.
Hast ihnen auch Zitate gegeben? Also du hast einen Call mit denen und du sprichst mit denen und gehst davon aus, okay, ich erzähle ihnen jetzt meine Geschichte und die geben sie im besten Falle wieder. Und dann wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 2 Tage später machst du die Zeitung auf und dann steht da irgendwie die Überschrift, dass du denkst, okay, ich muss mal vorsichtiger sein, mit wem ich wann, wo, wie rede. Also hat das irgendwas bei dir verändert?
Ja, also einfach in das, was man als Antwort gibt, sich 3-mal zu überlegen, was man dann eben nutzen kann. Wobei ich ja auch nie den Satz gesagt habe, ich habe ihn verlassen, weil er hirnkrank wurde. Sprich, selbst da kannst du ja gar nicht zu 100% sicher sein, was verwendet wird, weil den Satz habe ich ja nie gesagt.
Ja.
Na, das, ja, es hat ja auch dann jede, ich weiß nicht, fast jede Presse hat es ja auch so übernommen. Wobei schon einige das netter, also nicht so krass benutzt haben. Ne? Ja, ich habe, also es ist mir so gesehen nicht nahe gegangen, weil wenn man für sich die Wahrheit kennt, dann hat man seinen inneren Frieden, dann geht einem das nicht nah. Ich glaube, wäre das zum Beispiel wirklich so, könnte man daran kaputt gehen, wenn dann Leute schreiben, ja, ich hoffe, dir passiert dasselbe und bring dich um. Also es kamen wirklich harte Nachrichten für 2-3 Tage. Man hat aber auch gemerkt, das waren die Leute, die einem nicht folgen. Die Leute, die gefolgt haben, haben sich alle tierisch aufgeregt, weil die mich kennen, die ein bisschen, ich habe das ja nicht kleinkariert mitgenommen in meinen Alltag, aber trotzdem haben die Leute das ja mitbekommen und haben auch gemerkt, dass das so ja gar nicht passt zu dem ganzen Zeitraum. Und es ist super interessant zu sehen, dass diese Fake-Profile, die dann auf die Seite kommen und mal eben ihren Dampf ablassen, die sind aber auch, also ich hatte total Angst, nach 3 Tagen oder 4 Tagen habe ich dann nichts in meinem Feed gepostet, weil ich dachte, die bombardieren mich jetzt mit ihren übelsten Hass. Nö, nach 4 Tagen, da gab es ja schon wieder neue Presse, wo sie sich drauf stürzen konnten. Das habe ich daraus gelernt, ja. Dass man wirklich weiß, okay, es gibt Leute, die stürzen sich auf das Leid anderer, knallen da drauf, lassen ihren Dampf ab, ihre Unzufriedenheit, freuen sich einfach, dass es irgendwem dann vielleicht schlechter gehen könnte als ihnen selbst. Und dann machen sie es bei den Nächsten und ich finde das einfach super armselig. Ich würde nie auf die Idee kommen, im Leben nicht, irgendwo einfach unnötig so Groll abzulassen einfach. So, was stimmt denn nicht mit dir? Und deswegen kann ich drüber, dann ist das halt so, mach es halt, wenn du Spaß dran hast.
Aber hat das was mit dir gemacht? Weil ich meine, du, also sonst gibt's ja eigentlich keinen großen Kritikpunkt bei dir, wo man so einen Shitstorm machen könnte. Da ging's wahrscheinlich bis dahin, war immer alles cool, cool Community. Ja. Jetzt gehst du aber mal auf dein Profil und hast da überall Hate-Kommentare, ein bisschen übertrieben, aber Leute schreiben oder kriegst solche Nachrichten mit, wird selber krank oder was auch immer.
Ja, ja.
Also, und dachtest du nicht, boah, irgendwie krass. Also das kanntest du ja wahrscheinlich vorher nicht, dass das so abgeht.
Nee. Ich fand's krass, wozu die Menschen in der Lage sind, was die Menschen wünschen und schreiben. Also wie viel Hass auch einfach Menschen haben. Und die auch gar nicht verstehen, dass die keine Ahnung haben. Da muss man immer vorsichtig mit sein. Weil selbst wenn ich jetzt so aktiv bin und 20 Stories am Tag mache, das sind 2 Minuten von meinen 24 Stunden. Wie oft sind Tage, wo ich wirklich wunderschöne Nachmittage mit Freundinnen verbringe, die vielleicht auch gar nicht so diese Lust haben auf Instagram oder irgendwie, wo ich auch, die ich dann seit 20 Jahren kenne und keine Lust habe, jetzt da Stories zu machen, weil ich möchte ja die Zeit verbringen, wie ich es immer mit euch verbracht. Das sehen die Leute ja auch nicht. Ne? Oder wenn ich, ich weiß, es gehört wie viele Erlebnisse, was die Leute ja nicht sehen. Aber wenn du denen immer nur das zeigst, also die nehmen das als den Alltag auf. Das glaube ich, da ist schon viel dran, dass würde ich jetzt zum Beispiel jeden Tag, ich könnte, weil ich so gut wie jeden Tag, außer ich bin bei Octagon oder ich bin auf Mallorca oder, aber sonst bin ich ja jeden Tag meiner Tochter. Das heißt, wenn ich meine Tochter jetzt jeden Tag zeige, wird mir niemand sagen, du bist zu wenig da. Jetzt könnte man, obwohl das Experiment hatte ich ja mit meinem Mann, als wir getrennt waren. Habe ich ihn ja dann auch nicht mehr gezeigt, weil das fand ich auch nicht. Trotzdem, wir haben ja zusammen gelebt. Ich habe ihn trotzdem, der hatte noch seine Therapien ja trotzdem, so Logopädie oder solche Sachen, ne? Überall hingefahren. Also ich habe mich trotzdem noch um alles gekümmert, es hat aber keiner mehr gesehen. Und schon sehen die ein ganz anderes Bild von dir. Mhm. Das fand ich auch total interessant. Ich irgendwann dachte, dann sind wir ja auch zusammen in die Türkei geflogen. Das war so der Knickpunkt, wo wir auch, wir haben halt nach 3-4 Monaten Trennung gemerkt, dass wir ganz viel Redebedarf haben, haben super viel gesprochen, da merkt man auch wirklich, wie viel Kommunikation auch wieder ausmacht, ne? Wenn man doch merkt, und da glaube ich, gehören immer 2 zu, wenn die, ich sag mal, wenn beide gleich noch lieben, also wenn dieser Faktor Liebe noch im Raum ist, dann hat eine Beziehung auch mal eine Chance. Wenn einer nicht mehr will oder nicht mehr ist, dann kannst du dich ja als die eine Person, die noch will, im Kreis drehen. Das wird nicht mehr funktionieren. So. Und das haben wir halt schon gemerkt. Das war ja nie so, diese fehlende Liebe war nie ein Punkt für diese Trennung. Und dann habe ich hatte eigentlich schon mit Luana einen Urlaub gebucht gehabt. Und habe gesagt, pass auf, wir buchen jetzt für dich nach. Wir machen diesen Urlaub und dann schauen wir mal so, weil wir schon gemerkt haben, also man schaut sich an, man spürt ja sowas, ne? Und dann hatten wir diesen Urlaub und da war wirklich, Er hat wieder mit dem Kind im Wasser gespielt und so. Es waren so Dinge, die ich immer manifestiert hat, als er in Koma lag. Mhm. Weil es ja kurz vorher waren wir auch im Urlaub. Und ich so, ich will den, ich habe wirklich im Himmel geguckt, so immer abends auf meiner Terrasse. Diese Bilder habe ich noch voll vor mir. Und habe so diese ganzen Sätze der Ärzte raus. Und ich so, der wird wieder und der wird dem Kind weiter. Der hat jetzt das Brustschwimmen beigebracht, nächstes Mal ist Kraulen. So, ich habe da voll positiv gedacht. Mhm. Und auf einmal sehe ich das dann so. Nach dieser ganzen Zeit, ich denke mir so, nee, willst du, also das ist das, nee, das, also das war so ein richtiger Klick-Moment bei mir. Und es war super schön. Aber zwei Tage nach diesem Türkei-Urlaub kam ja erst der Beitrag von dem Bild.
Das war ach echt, der kam danach.
Und ich war so, okay, das ist jetzt richtig schön, ne? Da hast du dir auch gedacht, ich war an diesem Ding, wo ich dachte, was machst du denn jetzt? Wenn du jetzt einen Tag später sagst, nee, eigentlich ist gerade alles cool, wir sind jetzt zusammen, weil das war ja schon 4 Monate her. Es war 4 Monate, und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt, also wir denken die alle so, okay, wo ist der Sinn? Ja. Da war ich auch wieder überfordert. Was ist jetzt wieder richtig und falsch in der Öffentlichkeit zu zeigen, was nicht? Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich sage, ich entscheide selbst. Ich mache mir auch gar keine Gedanken mehr darum. Es ist mir nicht egal, weil man sollte schon darauf achten, was man zeigt und was man nicht zeigt und was man sagt und was man nicht sagt. Aber ich zerbreche mir jetzt nicht mehr den Kopf für solche Situationen. Oder man klärt halt einfach auf. Heute in meinem jetzigen Denken würde ich wahrscheinlich sagen, ja Leute, passt auf, das ist 4 Monate. Das habe ich halt mich damals dann nicht getraut. 4 Monate her, wir waren jetzt eine Kreis, also super. Ja. Habe ich aber dann erstmal nicht gemacht. Ich habe ein paar Wochen einfach weiterhin nichts gezeigt und so und war einfach unsicher, wie ich umgehen soll damit, ja.
Und du hast es gerade schon angeteased, du hast ein Buch geschrieben, was jetzt rauskommt. Mhm. Geht es auch viel um diese Phase, weil da geht es auch viel um Selbstfindung und wie werde ich glücklich mit mir selbst, ne? Also ja. ist das auch ein großer Teil, dass es um diese Phase geht in deinem Leben?
Ja, also das Buch hat 11 Kapitel, mhm. Natürlich auch mit Vorwort, Schlusswort etc. pp. Aber es kommt immer drauf an. Aber in gewissen Kapiteln spielt genau das eine Rolle. Wenn man in einem Loch ist, wenn man diesen Autopilotmodus hat, wenn man nur funktioniert, dieses nicht selbst verlieren, das zu merken, wie man agiert, dass man sich nicht selber die Schuld gibt für Momente, wo man denkt, das wäre jetzt vielleicht egoistisch. Das sind alles Punkte. Und mir war es halt super wichtig, genau, ich erzähle über über die Geschichte und ich fand es auch sehr wichtig, dass es nicht nur so ein plumper Ratgeber ist, weil natürlich kann das auch helfen, dafür ist ein Ratgeber ja da, das steckt ja im Wort, aber mir war es wichtig für die Themen, zum Beispiel jetzt Grenzen setzen, Nein sagen, mein Körper, meine Bühne, was ziehe ich an, also so viele Sachen, wie man Stärke ausstrahlt, wie man sanft sein kann, ohne schwach zu wirken, dass man das Ganze macht. Aber mit meiner persönlichen Geschichte dahinter. Warum denke ich eigentlich da so? Was ist bei mir vielleicht im Leben passiert? Da gehe ich dann auch auf meine Geschichten ein, was ich damit kombiniere und warum ich daraus wie gelernt habe. Und ich nehme mir jetzt auch mal so ganz dreist zu sagen, das Recht raus zu sagen, dass ich so ein Buch schreiben kann mit meinem Wissensstand beziehungsweise auch mit meinem Erlebten, dass ich mir das rausnehmen kann, dass ich nicht sage, so, oh, ich will jetzt einfach mal ein Buch schreiben, weil ich Bock habe. So, ich habe mir das, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, aber das ist auch auch wieder Schicksal. Das ja, jetzt wo wir drüber reden, fällt mir das ein. Wir haben, ich habe mir diese Feder hier tätowiert, weil ich immer gesagt habe, auch nach dem Schicksalsschlag, ich möchte ein Buch schreiben. Ich möchte unbedingt ein Buch schreiben. Ich hatte noch nicht so genau zu 100% dieses, in welcher Fokus soll dieses Buch haben. Mhm. Aber das Thema soll auch inbegriffen sein. Ich möchte Leuten was mitgeben. Ich möchte, dass Menschen, die vielleicht in so einer Situation sind, dieses Buch lesen und genau danach wissen, auch das habe ich gebraucht. So, ne? Und dann habe ich mir diese Feder tätowiert und hier steht auch auf Italienisch Il mio libro. Mhm. Und das war dann aber schon ein paar Monate her. Und dann schrieb mir der Verlag. Und ich hatte das schon immer vor, aber ich habe selber nicht in die Hand genommen. Und ich habe irgendwie nicht gewusst, wo melde ich mich, wo ist ein guter Verlag? Und der Verlag schrieb und ich so, da ist es wieder, so dieses Schicksal. Ich bin da auch direkt dann drauf eingegangen, gesagt, ja, ich will das eigentlich schon vor lang. Ich weiß auch nicht, ob sie es irgendwie gesehen haben, also es kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Aber so ist das dann aufgegriffen, dass ich dann angefangen habe zu schreiben.
Wie lange hast du dran geschrieben?
Also ich habe angefangen im Frühjahr 25 und habe halt noch bis ja, Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres auch immer noch mal so nachjustiert. Ne? Ich habe aber auch, und das muss man ja fairerweise sagen, ich habe das Buch geschrieben, aber ich hatte noch eine ganz, ganz tolle Dame, die mir einmal am Anfang geholfen hat für die Struktur. Weil da weißt du ja auch nicht, wenn du noch nie ein Buch geschrieben hast, wo fange ich an, wo höre ich auf? Und wir haben dann gemeinsam die Kapitel strukturiert, in welche Richtung oder wie man das aufbaut. Das war auf jeden Fall super wichtig für mich. Und dann habe ich zu jedem Kapitel meine PDF geschrieben, den ganzen Seiten abgegeben Und sie hat nochmal drüber gelesen, hat auch gesagt, vieles kann man wirklich halt auch so, weil ich schreibe auch schon mein Leben lang gern. Ich habe zu Hause schon wirklich noch aus meiner Kindheit solche Bücher voll, die ich selbst, also immer schon. Ich habe früher auch an Vorlesewettbewerben und so teilgenommen. Also das ist so, das ja. Und dann hat sie aber trotzdem natürlich, wenn irgendwo doch ein Fehler drin ist, ne, weil wie man ein Buch schreibt, ist vielleicht manchmal verirrt man sich dann zu lange in Richtung, ja. Haben gesprochen und so. Also es war schon ganz wichtig. Wie nennt sich das nochmal, wenn jemand Layouter, der drüber liest,
Lektorat, ne?
Der Lektor, ja, genau. So, nee, das ist ja. Auch gut, weil ich meine, man will ja auch ein Buch verkaufen, wo die Leute das auch am Ende nicht sagen. Da war aber da ein Fehler oder das ist, das ging mir zu, ne, dass man da ein bisschen Rat hat, finde ich schon wichtig und gut. Und deswegen muss man es fairerweise sagen, auch wenn ich selbst geschrieben habe.
Frau genug für alles heißt das, ne?
Frau genug für alles, ja.
Für wen? Ist das, würdest du sagen, eigentlich eher für Frauen gedacht oder ist das eigentlich auch für eine männliche Zielgruppe?
Es gibt, also ich habe es jetzt für Frauen geschrieben in dem Sinne, weil ich selber eine Frau bin und sage, ich kann für Frauen da sprechen in der Hinsicht. Aber es gibt ganz viele Themen, die auch Männer, also ich finde auch Männer haben Probleme, ob es im Job ist, in einer Beziehung, gibt es auch Männer, die keine, die Probleme haben, Nein zu sagen. Also es ist ja, betrifft ja nicht nur Frauen. Also es gibt schon einige Themen, wo ich sage, das gilt an die Menschen und nicht an nur Frau oder nur Mann. Aber da ich eine Frau bin, beziehe ich da immer auf Frauen, ja.
Kann man jetzt schon vorbestellen? Kommt ja. Im Juni raus.
Kommt im Juni raus, ja. Richtig, ja. Ja.
Cool. Ey, war ein total spannender Einblick in dein ganzes Leben.
Das freut mich.
Ich habe versucht, überall mal so durchzufliegen, ja. Weil es überall so viel ist, aber alle Singer sind eigentlich so spannend, dass man am liebsten noch mal 10 Minuten oder 20 Minuten länger über ein Thema sprechen würde.
Ich weiß auch
aber
gar nicht, wie lange wir jetzt schon sprechen.
Ich weiß auch nicht.
Gar kein Zeitgefühl.
Wie lange haben wir? Eine Stunde?
Echt?
Eine
Stunde. Krass, ja.
Alles Gute, wirklich. Total spannend, total offen, hat mega viel Spaß gemacht.
Vielen lieben Dank.
Ich hoffe, aber
du hast mir auch ein sehr gutes Gefühl gegeben, so offen zu sprechen, das kann man ja auch nicht immer.
Ja, vielen Dank. Ja, ich hoffe, du hast es nicht bereut, aus Krefeld hierher gekommen zu sein.
Nee. Aber die Spritkosten gerade schon. Ja. Nein, überhaupt nicht. Ich liebe Köln. Vielleicht gehe ich jetzt gleich noch einen Kaffee trinken mit einer Freundin oder so, ich guck mal.
Sehr gut.
Dann lohnt sich das.
Ja, vielen Dank, schön, dass du da warst. Und für alle Hörer des Podcasts habe ich noch eine kleine Info. Und zwar ändern wir jetzt den Rhythmus des Podcasts. Und zwar gibt es ab jetzt alle 2 Wochen eine Folge. Also alle 14 Tage. Deswegen, wir hören uns nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche wieder. Schön im Kalender markieren. Und dann freue ich mich wieder auf eine neue Folge. Kennt jeder. Bis dann. Ciao.